Ich möchte mit euch einsteigen, dadurch, dass ich erstmal schaue, wo ihr überhaupt steht. Es ist für mich ja jetzt total befremdlich, hier zu sein von einer Gruppe, von der ich nicht weiß, was sie weiß. Und ich soll heute reden über das Buch Esra. Das wird euch nicht überraschen, sofern ihr in den Plan reingeschaut habt. Ich fand es schon erstmal interessant, weil es ist so, als würde man über einen siamesischen Zwilling reden, aber nur über die eine Hälfte. Das Buch Esra und das Buch Nehemia bilden in der Bibel eine Einheit. Sie gehören eigentlich zusammen. Sie werden bei den alten jüdischen Schriftgelehrten nicht getrennt. Das heißt, wenn man in den alten jüdischen Text, den sogenannten masoretischen Text hineinschaut, dann fängt man Esra 1,1 an zu lesen. Und da, wo wir am Ende von Esra 10 dann so eine Zäsur haben, da hört was auf, fängt ein neues Buch an, da geht der Text einfach weiter. Und wer das weiß, im masoretischen Text gibt es so Statistiken am Ende eines Textes. Diese Statistiken finden sich am Ende von Nehemia. Also Esra und Nehemia bilden eine Einheit. Und was wir jetzt machen, so ein bisschen in der Nachfolge der Entwicklung, die sich dann durch die Vulgata im Wesentlichen, also durch die lateinische Übersetzung der gesamten Bibel ergeben hat. Wir trennen die Bücher voneinander, wir nennen es Esra und Nehemia. Und ich mache jetzt eines, ich schaue mir mit euch nur Esra an, also nur diesen ersten Block. Und der nächste, der dann drankommt, ich nehme an, das ist Ansgar, der wird dann quasi da aufsetzen, wo ich heute aufhöre und wird sagen, haha, ihr erinnert euch, siamesischer Zwilling, zweiter Teil. Gehört irgendwie sehr eng zusammen, würden wir Strukturen machen, wo ich jetzt heute nicht den Schwerpunkt hinlege, dann müssten wir das ganze Werk betrachten. Und ihr würdet mitbekommen, dass Esra und Nehemia, dass es sehr viele Parallelen in den Werken gibt. Wenn ihr das nur einmal drüber lest, werdet ihr sofort merken, da sind Volkszählungen, da sind gleiche Probleme, die angesprochen werden. Sie gehören einfach ganz eng zusammen. So, Esra ist unser Thema heute. Ich will mit euch in die Vogelperspektive gehen und mal so ein bisschen euch heiß machen auf das Thema Geschichte und Altes Testament. Gebt mir doch mal so als kleinen Einstieg ein paar Jahreszahlen. Wann lebte Abraham? Fangen wir einfach mal an. So ganz einfach, wo gehört Abraham hin? So ganz grob. Jetzt 100 Jahre spielen keine Rolle. 1000 schon, aber 100 nicht. Ihr müsst das sagen, deswegen gibt es die Mikros. Schalte alle drei Mikros, Dieter, dann kann jeder reden. Also, wo gehört Abraham hin? So ganz grob. Dankeschön. Also, 2000 vor. Da haben wir Abraham. Und jetzt ist es relativ simpel, wenn man sich biblische Chronologie merken möchte. Man geht in 500er Schritten weiter und nimmt die Leute, die einem im Kindergottesdienst begegnet sind. Also 500 Jahre später, ungefähr 1500 vor, finden wir wen?
Mose.
Rund um Mose, logischerweise Josua, Ägypten, diese ganzen 10 Plagengeschichte und all das. 1500, Mose und Co. Weitere 500 Jahre weiter. Vielen herzlichen Dank. David. Genau genommen Saul, David, Salomo, alles ringsrum. Mir hilft das, um erstmal ganz grob eine Chronologie reinzukriegen, weil ich an diesen Personen Dinge festmachen kann. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und springen in die Zeit nach den Königen. Wenn ihr ganz grob beschreiben müsstet, was passiert nach David, wie würdet ihr das beschreiben? Ganz grob. Was tut sich auf geopolitischer oder erstmal auf israelpolitischer Ebene nach David? Richtig, da zerbricht etwas. Also wir haben noch David, nach David kommt Salomo. Der hält eigentlich alles noch ganz gut zusammen. Und dann beginnt das Problem. Wie heißt der Mann, unter dem das Problem beginnt?
Ja. Unter dem das Problem
beginnt? Ja, der Erste, der einfach Murks macht, der da steht und nicht zuhört. Rehabiam der Erste. Vielen herzlichen Dank. Wo ist mein Ding? Da oben. Ach, du bist ein Traum. Da fehlt ein Name. Schau mal, er wusste nicht, wie du heißt. Kannst du dich gerade eintragen? Okay, Rehabeam der Erste, zu mir. Was passiert unter Rehabeam? Komm, das habt ihr alle schon gelesen. Zumindest nach dem Plan, den ich jetzt gesehen habe. Ich weiß ja nicht, was ihr da alles macht, aber das müsst ihr eigentlich schon wissen. Rehabeam der Erste.
Reichsteilung.
Ganz großes Stichwort. Wir haben Reichsteilung. Klingt ein bisschen nach Weimarer Republik, ich weiß, aber wir sind ein paar tausend Jahre früher. Reichsteilung. In, Ute, komm, rette uns.
Juda und Israel. Juda, Rehabeam.
Genau, also wir haben ein Nordreich, das wird manchmal Juda genannt, obwohl es eigentlich aus welchen Stämmen besteht?
Juda und Benjamin.
Genau, es sind eigentlich zwei, aber nur der größere gilt. Ist halt manchmal so. Wir haben ein Nordreich, unter, das wird auch Juda genannt. Juda, Nordreich. Quatsch, das ist Südreich. Israel ist Nordreich. Juda ist Südreich. Gut, was passiert mit dem Nordreich? Olaf, eine Idee? Wie lange bleibt das? Okay? Macht ja nichts. Deswegen sind wir hier. Ja, ich will einfach nur wissen, wo ihr steht. Wenn ihr sagt, alles easy, steige ich woanders ein. Also, wo geht das Nordreich wann hin? Nächste Jahreszahl, die man sich merken muss. 722 vor ist Schluss mit dem hier. Also, 722 vor. Ich werde keinen Preis gewinnen für die schönste aller Grafiken. Aber ihr werdet es euch merken. Tschadam. 722 vor Christus. Schaut euch das mal an. Wir haben hier an dieser Stelle die Einteilung der Stämme in Israel zur Zeit des Alten Testaments. Hier, diese rot gestrichelte Linie, ist die Trennung zwischen dem Südreich Juda und dem Nordreich Israel. Also 10 da oben, 2 hier unten, über einen dicken Daumen. Wir werden uns jetzt nicht über Leviten und über die Simeoniter unterhalten, wir tun einfach mal so, als würde das stimmen. Die hier oben haben einen eigenen König, ab Rehabeam dem Ersten, der heißt Jerobeam. Und Jerobeam ist der absolute Loser, was so geistliche Perspektiven angeht. Einfach deshalb, weil Gott setzt ihn ein und das Erste, was er tut, ist, er setzt Gott ab. Das darf man einfach nicht machen. Und das landet einfach im Fiasko. Und diese 10 Stämme hier oben, die quasi hier liegen, werden 722 deportiert. Und zwar ungefähr in ganz grob in diesem Bereich. Das sind die Assyrer, damals die große Weltmacht, kurzen Abriss der Weltmächte, biblische Weltmächte, mal ganz kurz, Walli, magst du? Erste Weltmacht der Bibel? Ägypten, dankeschön. Zweite? Da kommen schon die Assyrer. Was kommt nach den Assyrern? Babylonier. Na? Babylon, nach den Babyloniern, die Perser. Nach den Persern, dann nur noch, nein, davor noch, ich war nur noch in Daniel, prophetisch. Nee, die Meder gehören hier rein. Der Clou ist nämlich, die Medo-Perser machen die Babylonier platt. Und dann bei den Medo-Persern gibt es so ein kleines, die Perser machen dann halt die Meder noch schnell mit platt, sodass am Ende nur die Perser übrig bleiben. Die Griechen, dankeschön. Die Griechen bei Daniel und dann kommen die Römer. Gut. Also, das sind die großen Weltreiche, die die Bibel kennt. Gibt natürlich noch ein paar mehr, das werdet ihr wissen, aber das sind die, die biblisch relevant sind. Wenn ihr Offenbarung 17 mal macht, kann man darüber nachdenken, wie relevant. Ägypten, passé. Assyrer. Die Assyrer spielen hier eine Rolle. Die sind Weltmacht, als es darum geht, das Nordreich abzuführen. Jetzt gehen wir weiter. Das Südreich hält sich länger. Wer wird hier oben angesiedelt? In diesem Bereich, da wo das Nordreich war, nachdem das Nordreich weggeführt ist? Wer wird da angesiedelt? Komm, Katharina. Keine Ahnung. Doch, weißt du, glaube ich. Der Barmherzige? Samariter. Ja, wunderbar. Also genau, es sind die Samariter. Genau das. Denn du kannst in der damaligen Zeit so ein Land nicht einfach liegen lassen. Also du kannst das schon mal probieren, wenn du Lust auf Löwen, Räuber, Dornhecken und solches Zeug hast. Es geht aber nicht. Das heißt, in diesem Bereich, die Assyrer nehmen hier die Leute raus und weil ihre Politik einfach darin besteht, Leute von A nach B zu versetzen, so nach dem Motto, wenn du Stress in meinem Leben machst, dann gebe ich dir einfach mal eine Generation richtig was zu tun. Ich nehme dir alles weg, was du hast, ich setze dich irgendwo hin, wo nichts ist. Viel Spaß. Und du hast Ruhe vor diesen Leuten, weil sie nur damit beschäftigt sind, ihre Häuser zu bauen, ihre Felder zu bewirtschaften, irgendwie ihre Familie durchzukriegen. Die denken jahrzehntelang nicht mehr über Aufstand nach. Und das passiert hier. Das Nordreich wird weggeführt und von hier drüben werden Leute hier hingebracht. In einer längeren Entwicklung werden daraus die Samariter. Deswegen auch diese schlechten Beziehungen zwischen den Juden und den Samaritern, weil die wohnen eigentlich da, wo sie mal wohnten und sie glauben irgendwie an einen ähnlichen Gott und ganz heikle Kiste. So, wie geht es mit Juda, mit dem Südreich weiter, also mit dem Teil, der hier unten wohnt, Juda und Benjamin? Wie geht es da weiter? Und jetzt nähern wir uns ganz langsam unserem Buch. Finja, eine Idee? Die überleben noch ein bisschen länger. Gut, gut, ja, das ist eine sehr diplomatische Antwort, ja. Ah, genau, da muss ja nochmal was passieren. Genau, hier unten, ihr seht schon, nach den Assyrern kommen die Babylonier. Wie das immer so ist, die Assyrer hatten eine Hauptstadt, die liegt ein bisschen hier oben, da muss ich ein bisschen weggehen, da nämlich Ninive. Und irgendwann, naja, da ist dann halt vorbei mit Assyrien und dann kommen hier unten die Babylonier und nehmen das hier alles ein. Und weil sie gerade dabei waren, hier alles einzunehmen, ziehen sie auch mal hier rüber. Und dann kommt hier unten der König von Ägypten hoch und ist das eingezeichnet? Nö, also ungefähr hier liegt Karkemisch. Da treffen die beiden Heere aufeinander und dann macht es einmal Peng-Pang. Und am Ende bleiben nur die Babylonier übrig und wir haben eine neue Weltmacht. Das ist ganz grob 600 vor Christus. Also ein bisschen früher noch, aber wenn ihr euch das merken wollt, 600. Und ihr merkt schon, hier oben, ich sagte, die Ägypter ziehen hoch und die Babylonier ziehen hier rüber. Und da, wo die beiden immer aufeinandertreffen, und das wird für die nächsten Jahrhunderte so sein, liegt Israel, beziehungsweise liegt das, was von Israel übrig ist, Juda. Und da wird's jetzt knallen. Und weil die Judäer hier nichts gelernt haben aus den Fehlern ihrer nördlichen Stämme, sprich, hier oben, hatte ich euch gesagt, ist das Erste, was Jeroboam tut. Der von Gott eingesetzt ist, setzt Gott ab. Bildet goldene Standbilder an zwei Stellen, in Dan und in Samaria. Baut einen völlig fremden Gottesdienst auf. Bis dahin, dass man dann Gott ganz rausschmeißt. Ahab ist da ein gutes Beispiel und den Baal anbetet. Und als Strafe dafür 722 die Deportation des Nordreiches. Jetzt müsste man eigentlich denken, das Südreich ist ein bisschen schlauer. Ist es so auch ganz grob. Also es hat so ein paar Reformbewegungen, ein paar Könige, die wirklich gut laufen. Aber im Großen und Ganzen sind sie genauso doof wie das Nordreich. Und die Folge ist, dass es ein bisschen dauert, stimmt? Sind ja völlig recht. Gut 100 Jahre geben wir ihnen noch. Aber dann kommen die Babylonier und sie werden von Gott benutzt, um eine Prophezeiung zu erfüllen, die Jeremia gegeben hat, nämlich dass das Land hier 70 Jahre brach da liegen wird. Und das kommt zu einer weiteren Deportation und die läuft in mehreren Wellen. 605, 500, oh je, was war denn das? Ich erinnere mich nur an die dritte Jahreszahl. Vielleicht kann mir jemand die zweite Jahreszahl nachreichen. Die letzte ist 586. Da kommen die Babylonier, schnappen den Rest und bringen sie hier in die Nähe von Babylon. Da. Also wieder Deportation hier zurück. Jetzt gehen wir zurück hierher. Jahreszahlen. Um 600, oder fangen wir hier oben an, 722 vor Christus, Deportation des Nordreiches. Dann die Babylonier übernehmen etwa um 600 das Zepter und führen dann in mehreren Wellen, zuletzt 586 vor Christus, die Juden weg nach Babylon. Und jetzt könnte man eigentlich denken, Game over. Ja, du hast dieses Volk, es ist weggeführt, es passiert nichts mehr. Und jetzt steigen wir ein in die Geschichte, die uns von Esra überliefert wird. Denn unter Jeremia wird ganz klar gesagt, es gibt eine Zeit, wo das Land brach liegen soll, ungefähr 70 Jahre, und dann wird etwas passieren. Schon Jesaja hat von einem zukünftigen persischen König gesprochen, von Kyros, der ein Edikt erlassen würde, wonach die Juden wieder zurückkommen dürfen in ihr Land. Ihr habt das schon gelesen, wenn ihr mitgelesen habt. Es ist nämlich am Ende von 2. Chronik. 2. Chronik endet mit diesem verheißungsvollen Blick nach vorne, wo du merkst, boah, das ist noch nicht alles. Ja, wir haben zwar jetzt irgendwie jahrhundertelang völligen Murks gelebt als Volk, aber es gibt diesen Blick nach vorne. Da vorne, da, Gott bleibt bei uns. Wir müssen jetzt das über uns ergehen lassen, aber Gott kommt wieder. Gott hat noch was vor. Und wie sehr Gott etwas vorhat, kann man daran ermessen, dass auch in dieser Zeit, wo das Volk in Babylon in Gefangenschaft ist, er ja durchaus an strategischen Punkten seine Leute positioniert. Bekannteste Persönlichkeit in Babylon, Daniel, ganz oben, zack. Ja? Nur so für den Fall der Fälle. Ja, und später unter den Persern, bekannteste Persönlichkeit, ganz oben, Esther, ja, also eigentlich noch ein Tick weiter oben als Daniel, wenn man das sagen kann. Ja. Gott positioniert seine Leute so in der Geschichte, dass sein Volk überleben kann. Und wir haben Babylon, wir haben dann 538, 39 vor Christus den Fall Babylons. Ich glaube, es ist 539, mal schauen, wie ich aufgeschrieben habe. Nö, 38. 538 vor Christus, der Fall Babylons. Wenn euch das inhaltlich interessiert, ein Tipp, fragt meine Frau. Sie wird euch erzählen, dass es zwei unterschiedliche Beschreibungen dazu gibt und welche die richtigere ist. Ist total spannend. Wir merken uns einfach nur, irgendwann ist mit den Babyloniern Schluss, Babylon fällt und die Perser kommen an die Macht. Der Unterschied zwischen, und zwar der im Kopf, Politik wird im Kopf gemacht. Der Unterschied zwischen den Babyloniern oder den Assyrern und den Persern könnte von ihrer grundsätzlichen Lebenseinstellung fast größer nicht sein. Während die Assyrer und die Babylonier grundsätzlich, wenn jemand gegen sie war, den genommen haben und woanders hingesteckt, Deportation, Verschleppung. Assyrer sehr bekannt waren für ihre Grausamkeit. Das ist ein Grund, warum der Prophet Jona sagt, ich nach Ninive? Na Mann, ich bin so froh, wenn du die platt machst. Ich gehe da auf keinen Fall hin. Ich will den, ich gehe da hin, ich kenne dich doch. Ja, wenn ich denen predige und die tun Buße, dann bist du so ein netter, freundlicher Gott. Auf keinen Fall. Weißt du, was die tun? Und sie haben sehr schreckliche Dinge getan, die Assyrer. Und jetzt kommen die Perser ins Spiel. Die Perser haben von ihrem Denken her eine andere Religion. Sie haben etwas, was man Zoroastrismus nennt. Okay, ich musste das auch lange lernen. Also, Zoroastrismus geht zurück auf einen Herrn Zarathustra, Religionsgründer. Und dieser Herr, beziehungsweise das, was so in seinem Umfeld geglaubt wurde. Es geht ja nie nur darum, ja, wenn ich jetzt sage Luther, dann meine ich Reformation. Aber wenn ihr euch mal die Reformationsgeschichte anschaut, dann ist es ja nicht out of nowhere kommt Luther, peng, Reformation und jetzt ist alles anders. Sondern da ist eine Entwicklung drin. Das ist der geistige Hintergrund der Perser. Und dieser geistige Hintergrund, sehr stark vom Zoroastrismus geprägt, beziehungsweise von dem dahinterstehenden Gedankengang des Bösen und des Guten. Da ist ein sehr starker dualistischer Gedanke dahinter. Das heißt, Bös und Gut spielt eine wichtige Rolle und ich muss irgendwie dafür sorgen, dass ich genug Gutes tue, was für Babylonier und Assyrer gelinde gesagt ein ganz untergeordnetes Problem war. Aber jetzt hier, die Perser denken anders. Kyros, der König, wie gesagt, in Jesaja schon prophezeit, erlässt als allererstes nach dem Fall von Babylon ein Edikt. Und dieses Edikt besagt, alle dürfen nach Hause. Das ist so ein bisschen wie nach dem Zweiten Weltkrieg, Kriegsgefangene, alle dürfen nach Hause. Ja? Ist vielleicht mehr im Westen passiert als im Osten, aber so dieses, tschüss, komm, Türen auf, geht. Und weil wir schon gerade dabei sind, ja, wenn ihr da zu Hause noch was braucht, so eine Anschubfinanzierung, um Tempel wieder aufzubauen, um Saatgut zu kaufen, hier kriegt ihr auch mit. Und wenn wir euch was geklaut haben, so an Tempelgegenständen, ja, so ein bisschen Becher und Schalen und Standbilder, nehmt sie wieder mit, wir wollen die gar nicht haben. Und du denkst dir, hä? Warum macht er das? Na, ist ganz klar. In seinem Denken, gut, böse, möchte er Gutes tun. Er möchte die Götter, von denen er glaubt, dass die vorgehenden Mächte, dass die diese Götter quasi erzürnt haben, die möchte er einfach wieder nett stimmen. Und das macht man halt so, indem man sagt, bau dein Tempel, go. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wir sehen das ja nur an einem einzigen Volk, nämlich am Volk Israel. Aber wir müssen uns vorstellen, dass sämtliche Völker, die in den Jahrhunderten vorher unter den Assyrern und den Babyloniern verschleppt worden sind, jetzt die Möglichkeit hatten, wieder nach Hause zu gehen. Das heißt, wenn du dich noch erinnert hast, boah, ich bin, was weiß ich, hier oben, ja, hier, da aus Patagonien oder wie heißt das da, Paphlagonien, ja, keine Ahnung, ja. Und du hast da noch so eine Sippe von Leuten. Dann haben die ihre Sachen theoretisch packen können und sind losgezogen. Und das ist das, was passiert mit den Israeliten. Gott richtet sein Volk, das Nord- und das Südreich, in zwei Wellen der Deportation, weil das Volk Israel Götzendienst betrieben hatte, mit Gott nichts mehr am Hut hatte. Was da in die Gefangenschaft gegangen ist, das waren ungläubige Leute. Wenn ihr Hesekiel und Jeremia lest, ihr werdet ab und zu nicht anders können, als einfach eure Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich habe jetzt gerade Jeremia wieder ein bisschen am Wickel, weil wir das in Spandau im Bibelleseplan haben. Da kommt das Volk, also ist schon fast alles gelaufen. Wir sind schon hier hinten, ja. Die Vernichtung ist eigentlich schon abgeschlossen. Und da kommt das Volk zum Propheten und sagt, sag uns, was wir tun sollen. Und der Prophet sagt, naja, ich kann euch nur wiederholen, was ich die letzten paar Jahre schon gepredigt habe. Ja, es bleibt halt immer das Gleiche. Geht nach Babylon, dann werdet ihr überleben. Sie sagen noch, was du uns sagen wirst, werden wir tun. Und Jeremia sagt, okay, geht nach Babylon. Und dann ist ihre Reaktion, nee. Und sie gehen nach Ägypten. Super. Das ist das Volk. Null Interesse an Gott. Null Bereitschaft, sich den Geboten Gottes zu unterwerfen. Tief im Götzendienst und im Abfall verstrickt. Das ist das Volk, was hier 586 oder um 600 herum nach Babylon verschleppt wird. Da ist geistlich nichts mehr. Und jetzt passiert in Babylon etwas, was man kaum anders beschreiben kann als ein geistlicher Aufbruch. Denn in dem Moment, wo Kyros 538 sein Edikt erlässt und sagt, ihr dürft nach Hause, finden sich, und jetzt schlagen wir mal Esra auf, damit ihr auch mal in das Buch reinschaut. Esra Kapitel 1. Und wir schauen uns gerade nochmal das Edikt an, Esra 1, Vers 1. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde. Jeremia hatte gesagt, 70 Jahre gehen über das Land. Er erweckt den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich. Und dann kommt dieses Edikt. Und dann heißt es in Vers 3, wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn,
des Gottes Israels. Er ist der Gott, der in Jerusalem ist und jeden, der übrig geblieben ist, an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder aufhält. Und dann kommt, das sollen die Leute unterstützen und so weiter und so weiter. Und dann ist es wirklich so, Vers 5, da machten sich die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und die Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Überlegt euch das. Du wohnst Jahrzehnte irgendwo. Das wäre so, als wenn die nach dem Zweiten Weltkrieg Vertriebenen, ja, also die jetzt aus Ostpreußen stammen, wenn du sagen würdest, jeder, der sich noch daran erinnert und damals da ein großes Gut hatte, zurück. Und du packst deine Autos und sagst, ja, das machen wir. Da gehen wir einfach wieder hin. Und das sind nicht nur zwei oder drei. Jetzt schlagen wir mal um und gehen auf Kapitel 2, Vers 64 und 65. Und die ganze Versammlung zählte insgesamt 42.360. Und gezählt werden hier nur die Männer. Ich weiß, das ist fies, aber es ist so. Das heißt, wir reden über 100, 150, 200.000 Menschen, wenn ich Frauen und Kinder mit dazu zähle. Plus, was eben hier noch an Mägden und witzig, dass die Sänger und die Sängerinnen separat, aber das hat was mit dem Tempeldienst zu tun. Ja, Pferde, Maultiere, Kamele, Esel. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja? 200.000 Leute ziehen geschlossen als Pulk, sammeln sich hier irgendwo, ja, was das für eine Karawane ist und geht zurück. Und das Buch Esra, der Zweck dieses Buches, dieses ersten Teils eines Doppelpacks, besteht darin, genau das zu beschreiben, wie diese Rückkehr funktioniert hat, was da Hintergrund ist. Also wir schreiben hier 537 vor Christus einen gigantischen Rückzug. Und der Mann, unter dem das passiert, das ist Serubabel. Da findet sich jemand und sagt, ich ziehe zurück. Und das Buch Esra beschreibt diesen Block. Es beginnt also genau mit diesem ersten Rückzug, 537, die erste Neubesiedlung, 537 vor Christus. Und so das Letzte, was uns dann berichtet wird im Buch Esra, damit wir hinbekommen, von wann bis wann das Buch etwa geht. Das Letzte ist dann, dass Esra selber nach Israel zieht. Denn Esra wohnt zu der Zeit, wo es losgeht, also wo er wohnt am Anfang, selber noch hier. Und erst gut 100 Jahre später, nämlich 457 vor Christus, zieht Esra nach Jerusalem. Und jetzt, hier sind die Perser, jetzt waren die Griechen ein bisschen blöd dargestellt, denn die Griechen, wann sind die Griechen in der Geschichte? Mal ganz kurz, so dass man wieder eine Zeit hat. Oh, kommt ganz lieb. Also wann sind wohl die Griechen in der Geschichte? Kommt 333 bei Issos Keilerei. Dankeschön. Also wenn man sich das merkt, dann weiß man, aha, 333 vor Christus fand eine die Welt erschütternde Schlacht bei Issos statt. Issos liegt ungefähr hier. Und das Erschütternde war, dass ein kleiner makedonischer Feldherr von da, nachdem er hier alles eingenommen hatte und hier alles eingenommen hatte, dachte er nämlich den Rest der Welt noch ein, hier runterzieht. Die Perser kommen hier rüber und denken, den machen wir platt und irren sich so gewaltig, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Die waren völlig perplex, dass Issos nicht aufgegangen ist. Er schlägt diese Armee, übernimmt dann kurz hier unten Ägypten, kommt wieder zurück. Und dann passiert hier die absolute Megaschlacht. Beim zweiten Nachgang kommen die Perser noch mit allem, was sie haben. Okay, aber ich bin begeisterter Alexander-Fan, weil ich finde ihn so fantastisch. Du gehst gegen eine zehnfache Übermacht und gewinnst, weil du die bessere Taktik hast. So müssten Christen leben. Aber es ist ein anderes Thema. Wir sind dabei, 333 bei Issos Keilerei. Das heißt, um 300 herum beginnt dieses Griechending. Ja, mit Alexander dem Großen, der innerhalb von 10 Jahren eine Welt einnimmt, sie hellenisiert und ihr eine ganz neue Idee von Leben und Schönheit und Kultur und Politik vermittelt. Das ist 300. Hier. Die Perser sind also locker noch hier diesen gesamten Zeitraum, 537, der erste Zug von den, ich sag's mal, 200.000, obwohl das nicht in der Bibel steht, aber es klingt so schön. Ja, damit man eine Zahl hat, da stehen 50.000, aber da gehört ja noch was dazu. Du sagst ja nicht, Schatz, weißt du was, ich zieh schon mal nach Jerusalem, bleib du mal zurück. Das machst du nicht, die kommen nicht wieder. Die ziehen einmal hin. Das sind, ich weiß nicht, 1.000 Kilometer. Du fängst komplett neu an. Du weißt, das ist ein Wagnis, das kann schief gehen. Du weißt nicht, was du davor findest. Mag sein, dass es nett ist, es hört sich auch schön an, dass Kyros sagt, zieh doch zurück. Ja, ja, richtig. Aber wenn es vor Ort nicht klappt, dann brauchst du keinen Brief an Kyros schreiben und sagen, du kümmere dich mal darum, mein Nachbar mag mich nicht. Damit musst du selber klarkommen. Also 537 und 457 vor Christus, der zweite Zug, deutlich kleiner, unter Esra, werden wir uns gleich anschauen. Beide Züge sind im Buch Esra beschrieben. Der erste im ersten und zweiten Kapitel. Und dann lesen wir ab Kapitel 7 etwas über die Rückkehr von Esra nach Jerusalem. Also ihr seht, ungefähr ein Zeitraum von 100 Jahren wird in dem Buch berichtet. Und schwerpunktmäßig diese beiden Ereignisse, erste Rückkehr unter Zerubabel und dann die Rückkehr Esras. Ich hatte gesagt, ein gottloses Volk ist nach Babylon gezogen, ein irgendwie erwecktes Volk kommt zurück. Mindestens 50.000 Leute sagen, ich bin bereit, mein Leben zu riskieren für die Idee einer Neubesiedlung von Israel. Was bringen sie mit? Sie bringen im Wesentlichen zwei Dinge mit, die uns im Neuen Testament wichtig werden. Das eine ist die Idee einer Synagoge. Synagogen, Gemeindezentren, in denen irgendwie Gottesdienste stattfinden, in denen Gerichtsverfahren abgehalten werden, in denen man Unterricht erteilt, sind eine Entwicklung, die hier in Babylonien erfunden wird. Kann man sich gut vorstellen? Es war ja kein Gottesdienst möglich im klassischen Sinn. Ist ja schön, du liest die 5 Bücher Mose und sagst, bitte zieh 3-mal im Jahr nach Jerusalem. Zum Tempel am besten noch, nicht wahr? Ja, der ist gerade kaputt gemacht worden. Und wie machen wir das mit den Opfern? Kannst du nicht einfach irgendwo opfern? Es ist verboten, irgendwo zu opfern. Die 5 Bücher Mose sind klar. 5. Mose, ganz klar, es gibt einen Ort, den legt Gott fest, da wird geopfert und sonst gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Stell dir vor, es ist Passa und du denkst dir, super, ich würde jetzt auch gerne Passa feiern. Aber geht irgendwie nicht. Kann mein Passalamm nicht schlachten. Der Priester steht da und hat keinen Altar, hat keinen Tempel. Was mache ich denn? Und aus dieser Not heraus wird Synagoge gedacht und dann gemacht. Kleine Gemeindezentren, wo man zum Teil Dinge vergeistigt. Das macht man ja heute auch nicht anders, wenn ihr euch mit dem Judentum beschäftigt. Die haben ja das gleiche Problem wieder. Der Tempel ist 70 nach Christus zerstört worden. Das Passa kann nicht mehr so gefeiert werden, wie es eigentlich gefeiert werden muss. Der große Versöhnungstag. Erinnert euch vielleicht, als ihr das gelesen habt, mit den 2 Ziegenböcken, wo der eine in die Wüste geschickt wird und der andere, der wird geschlachtet und sein Blut wird vom hohen Priester genommen, um einmal im Jahr ins Allerheiligste zu gehen, um Sühnung zu erwirken für das, was das Volk an Sünden auf sich geladen hat, und nach draußen zu treten und Vergebung auszusprechen. Das geht alles nicht mehr. Aber irgendwie muss Religion doch weiterlaufen. Und Lösung ist Synagoge. Und das Zweite, die zweite Lösung oder das zweite Neue ist der Berufsstand der Schriftgelehrten. Ihr findet im Neuen Testament Schriftgelehrte und denkt, wo kommen die denn her? Babylon. In dem Moment, wo ich anfange, Dinge zu vergeistigen, und in dem Moment, wo ich anfange, mir Gedanken darüber zu machen, dass ich in Babylon hocke, weil Gott mich als Volk bestraft hat für meine Sünden, taucht sofort die Frage auf, was können wir tun, damit das nie wieder passiert? Aha, wir müssen mehr in der Bibel lesen. Richtig. Aber die, die dafür verantwortlich waren, wer ist übrigens dafür verantwortlich gewesen vor den Schriftgelehrten? Leviten, also die Priester. Die Priester wären dafür verantwortlich gewesen, ich glaube alle 7 Jahre mindestens, das Wort Gottes dem Volk vorzulesen. Und dafür zu sorgen, dass es sich daran hält. Haben sie aber nicht gemacht. Und so entsteht ein neuer Berufsstand von Leuten, die sagen, wir kümmern uns drum. Entsteht ganz zwanglos, denke ich, einfach aus so einer Bewegung heraus, dass Menschen wieder anfangen, sich über das Wort Gottes Gedanken zu machen, wieder sagen, wir wollen, wenn wir überhaupt noch eine Chance haben, wir wollen nicht wieder zurück in den Götzendienst. Und das passiert. Das Volk, was in die babylonische Gefangenschaft geht, ist durchseucht von Götzendienst. Das Volk, was zurückkommt, hat mit dem Thema Götzendienst nie wieder ein Problem. Nicht wirklich. Es gibt andere Probleme, aber dass da noch einer sich so aufstehen würde und sagen, wollen wir nicht mal wieder der Sonne ein paar Rauchopfer bringen? Ja? Und da gibt's doch noch diesen kleinen Moloch. Ja, wollen wir nicht mal wieder 2, 3 Kinder, nur so zum Spaß ab und zu, ja? Kommt nicht mehr. Kommt einfach nicht mehr. Das Thema ist vorbei. Und ich denke, Grundlage dafür war, dass Leute, eben wie die Schriftgelehrten, dafür gesorgt haben, dass man die Bibel liest, dass man versteht, was da steht und dass man die Lektionen, die ihr in 1. 2. Könige und 1. 2. Chronik gelesen habt, dass man die verinnerlicht hat. Wo man gesehen hat, das Wohl und Wehe der ganzen Nation hängt nur an einer einzigen Frage, nicht an vielen Fragen, nur an einer Frage, ob wir aus Gott ausgerichtet sind oder nicht. Findet diese Ausrichtung statt, ist alles gut, findet sie nicht statt, gehen wir den Bach runter. Das ist die Lektion, die das Volk gelernt hat. Und das ist das, was uns jetzt hier im Buch Esra beschrieben wird, dass sie es gelernt haben. Und wir steigen jetzt mal ein in das Buch und schauen uns den Inhalt an. Also Kapitel 1 bis 6. Ihr habt das auf eurem Zettel, wenn ihr den jetzt einfach mit anschaut, dann ist es das Einfachste. Und wenn ihr parallel dazu noch eure Bibel aufschlagen könntet, wäre das ganz toll. Das Buch Esra besteht aus 10 Kapiteln und ist ganz grob zweigeteilt. Diese Zweiteilung richtet sich aus an diesen beiden Rückführungen, die wie so Zäsuren drinstehen. Es beginnt also in Kapitel 1 damit, dass die Juden, nachdem Kyros das Edikt erlassen hat, tatsächlich zurückkehren. Dann gibt es in Kapitel 2 ein ellenlanges Verzeichnis von Rückkehrern. Das sind so Teile in der Bibel. Also ich sage mal, liest das erste Mal und ich würde das bei weiteren Bibellesungen als bekannt voraussetzen und überspringen. Also das hätte, ja, heute würde ich das so sagen, vor 20 Jahren hätte ich noch nicht so gnädig, aber ich glaube, wenn man sich das einmal gibt, ich habe gestern auch nochmal das ganze Buch schnell durchgehört und da habe ich auch an der Stelle Klack, ja, weil das ist wahrscheinlich, es ist spannend zu sehen, wie genau hier Leute aufgeschrieben werden. Und das ist natürlich auch von größter Bedeutung. Wenn du nicht wusstest, wo du herkamst, warst du nicht Teil dieses Volkes und warst ausgeschlossen. Warst nicht Teil der Community. Für die Leute damals war es super wichtig zu wissen, wo komme ich her? Wer ist mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater? Wo hänge ich an welchem Stamm dran? Es ist nur schwierig, das für uns heute so lebendig zu machen. Aber lest es einmal und dann springt ihr drüber. Dann kommt Kapitel 3. Und Kapitel 3 beschäftigt sich mit den ersten Baumaßnahmen, mit dem allerersten, was passiert. Und das Erste, was dieses zurückgekehrte Volk tut, und das zeigt uns eben etwas von seiner geistigen Ausrichtung. Das Erste, was es tut, ist, es fängt an zu opfern. Zuerst wird der Altar Gottes wieder aufgerichtet. Sie kommen nach Jerusalem rein, sie sehen das verwüstete Heiligtum und sie stellen einen Altar hin und bringen Opfer da. Und jetzt erlaube ich mir einfach mal so einen Schritt in die Metaebene. Wenn ihr aus dem Neuen Testament als Teil des neuen Bundes der Gemeinde Gottes zurück ins Alte Testament blickt, dann ist uns manches fremd. Wie zum Beispiel, dass einer einen Altar baut. Das können wir lesen, da können wir ein bisschen warme Gefühle kriegen, was die doch alle für heilige Menschen waren. Aber niemand wird rausgehen und sagen, ich baue mir jetzt einen Altar. Solltest du das tun, dann würde ich dich auf Johannes 4 verweisen, dass Gott solche sucht, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Dass es gerade nicht mehr darum geht, irgendwo einen anfassbaren Altar zu bauen. Und trotzdem müssen wir uns die Frage stellen, wofür steht das Buch Esra? Wofür steht es? Und es steht für ein ganz grundsätzliches Prinzip, eigentlich das Buch Esra Nehemia, wir müssen es zusammenfassen. Es steht für ein Prinzip, was uns persönlich treffen muss. Es steht für das Prinzip Neuanfang. Wenn ihr ein großes Thema sucht für dieses Buch, dann geht es um die Frage, was muss ich tun, um da, wo in meinem Leben Neuanfang mit Gott gelebt werden soll, was ist dafür eigentlich wichtig? Und wenn Esra uns zeigt, dass das Erste, was die Leute tun, darin besteht, einen Altar zu bauen, wie würdest du das für dich übersetzen? Wenn du dich jetzt selber einmal in so einer babylonischen Gefangenschaft siehst, in einer geistlichen Dürrephase, oder sagst, Mann, im Moment fühle ich mich ganz schön weit weg vom gelobten Land. Im Moment rumpelt es in meinem Leben nicht mit Gott. Und ich schleife mich halt so durch. Und jetzt möchte ich wieder zurück. Und genau das ist es. Ja, da hat eine Erweckung stattgefunden, ein innerer Impuls ist da. Ich möchte es mit Gott wieder richtig ernst nehmen. Gott schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass ich das kann. Wofür steht die Idee des Altars? Und wir werden dann auch gleich noch über den Tempel reden. Wir können das zusammenziehen, die Idee von Altar und Tempel. Wenn du es überträgst auf dein Leben. Wenn wir sagen, Neuanfang beginnt eigentlich immer mit dem Wiederaufbau eines Altars. Was heißt das praktisch für dich? Genau, du sagst Gebetsleben. Warum sagst du Gebetsleben?
Warum? Weil im Gebet hat man diese Beziehungsgott, da kann man das aussprechen, was die damals letztendlich am Altar auch ausgesprochen haben. Nur dass man das heutzutage nicht räumlich machen würde.
Ja.
Du hast genau dieses Reden mit Gott, die Buße, das Reden von Gott zurück, den Dank an Gott für das, was passiert ist. Oder vielleicht würde man heute auch sagen, man macht einen Gebets- und Lobpreisgottesdienst.
Vielleicht würde man das sagen, ja.
Wenn man in Gruppe wählt und sagt, jo, wir haben gemeinsam was erlebt, wenn man es vom Volk überträgt und sagt, gut, dafür machen wir jetzt. Wir wollen auch zusammen Gott wieder danken. Ja, zusammen sowas.
Danke. Ergänzung. Erzählt mir nichts, also die Jüngeren vielleicht, kennt ihr das nicht, aber alle Älteren, ihr hattet schon Zeiten der geistlichen Dürre. Wenn ihr sie noch nicht hattet, vielleicht steckt ihr gerade drin, aber ey, ganz ehrlich, wie kommt man da wieder raus? Was ist das, was danach wichtig wird?
Ist so relativ ähnlich, wie das, was ich dachte, aber Nähe zu Gott. Also, dass man einfach die...
Ja, was zeichnet den Dienst am Altar aus? Du hast Wort. Ich möchte einfach noch mehr.
Das ist ein Stück weit auch irgendwie, das wird der Vortrag ist, da quasi, dass man seine eigenen Sünden quasi erkennt und sie quasi, jetzt wird das Buße, genau, danke, das ist auch irgendwie total.
Buße geht damit immer einher. Wenn ihr den Text lesen werdet, werdet ihr feststellen, die Leute bauen dann, die fangen an, den Altar zu bauen, sie fangen an, als nächstes direkt an den Tempel zu bauen, ja, dann wird der Grundstein gelegt, gibt eine Riesenversammlung und die einen stehen da, ja, und die anderen heulen. Warum heulen sie? Weil sie einfach wissen, was sie verpasst haben, wissen, was schiefgelaufen ist. Ja, das ist so dieses Bußelement. Rückkehr, Umkehr zu Gott, Neuanfang ist emotional eine Kalt-Warm-Dusche. Ja, ist auf der einen Seite, jetzt bin ich wieder bei Gott, jetzt will ich einfach wieder. Anscheinend kennt ihr das alle nicht. Also wenn ich mal einen Monat lang nicht wirklich mit Gott so bete, wie ich mir das vorstelle, ja, wenn das so ein bisschen wird. Ja, und ich bin dann das erste Mal wieder im Wald und ich sage mir das erste Mal wieder, ah, dann denke ich gleichzeitig, Mann, ist das schön, wieder hier zu sein. Jetzt betest du mal wieder eine Stunde und jetzt schüttest du da mal dein ganzes Herz wieder aus und jetzt. Ah. Und gleichzeitig denke ich, du Depp, was hast du eigentlich den letzten Monat gemacht? Ja, das gehört dazu und das ist das, was hier beschrieben wird mit dem Weinen. Da ist Buße da, ja, Neuanfang und gleichzeitig Freude, dass man es geschafft hat. So, aber ich möchte noch ein Stückchen weiter. Wofür steht Altar und Tempel im Blick auf den Neuanfang? Und wir müssen aus dem Neuen Testament herkommen, schauen, dass wir weiter, den Blick weiter haben als nur bis zum Gebet. Obwohl das Gebet ganz, ganz wichtig ist. Das Neue Testament spricht 1. Petrus 2 davon, dass wir geistliche Schlachtopfer bringen. Und ich weiß nicht, wir hatten noch nicht 1. Petrus, oder? Hier. Okay, also wenn der Mensch hier vorne steht, der 1. Petrus macht, dann quält ihn, dass er euch erklärt, was geistliche Schlachtopfer sind. Denn die sollt ihr bringen. Das ist das neutestamentliche Pendant. Und da ist das Opfer des Lobes, das unsere Lippen bringen, nach Hebräer 13, eines. Aber es ist nur ein Opfer, was wir bringen. Wichtig ist, dass wir die Opfer bringen, die Gott möchte. Dass wir tatsächlich unseren Priesterdienst wieder tun. Denn wir sind Priester. Und wenn wir nicht verstanden haben, was es heißt, dass wir Priester sind, dann ist das in etwa so, als wenn du als Fachverkäuferin für Käse einen Gouda nicht von einem Tilsiter unterscheiden kannst. Das ist ziemlich blöd. Ja, das ist nicht gut. Insofern kümmert euch darum. Wir machen mal weiter. Wir haben also in Kapitel 3 die Errichtung von Altar und Opferdienst, die Feier des Laubhüttenfestes und Beginn des Tempelbaus. Dann kommt Kapitel 4. Und das müssen wir für jeden geistlichen Neuanfang auch in unserem eigenen Leben bedenken. Wenn du sagst, ich will jetzt aber wieder mit Gott, dann gibt es bestimmt irgendjemanden, der sagt, aber ich will das nicht. Wenn du davon ausgehst, dass ein Neuanfang mit Gott, Leben mit Gott, hingegebenes Leben mit Gott, ohne Anfechtung läuft, dann bist du einfach total bescheuert. Weil rundweg durch die Bibel wird belegt und immer wieder belegt, dass es geistliche Mächte gibt, die ein unglaubliches Interesse daran haben, dass du nicht mit Gott lebst. Und dass das so ist, das sehen wir hier. Kapitel 4 ist bei mir überschrieben mit Widerstand. Und das geht so weit, also erst kommen die Samariter, ja, die sagen, wir wollen mitbauen, dann nee, wir wollen nicht mitbauen, wir lassen euch nicht mitbauen. Dann kommen Leute und sagen, wir müssen was dagegen tun, das kann doch nicht sein, dass die hier einen Tempel wieder aufbauen. Und dann gibt es in Kapitel 4 eine Zäsur, die beginnt in Kapitel 4, Vers 6 und endet in Kapitel 4, Vers 23. Die müsst ihr sehen. Wenn man so will, beschreibt Kapitel 4, 1 bis 5. Also Kapitel, das ist Esra 4, 1 bis 5, beschreibt den Tempelbau um das Jahr 500, es ist etwa 37 vor Christus. Und dieser Gedanke wird in Vers 24 wieder aufgegriffen. Das damals in Vers 24, damals wurde die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem eingestellt, bezieht sich darauf. Also Vers 24, das ist wie so eine Klammer. Vers 24 ist wieder hier im Jahr 537. Dazwischen die Verse in 6 bis 23 spielen zeitlich woanders. Ihr habt das hier, wenn ihr lest, und unter der Regierung des Ahasveros. Ahasveros ist Xerxes der Erste, der Ehemann von Esther. Wer den Film 300 gesehen hat, dieser großgewachsene Widerling. Also 400, der regiert, schauen wir mal gerade, 486 bis 465 vor Christus. Das heißt, Ahasveros ist 486 bis 465. Und dann gibt es noch einmal in Vers 7 und in den Tagen Artasastas, das ist Artaxerxes der Erste, das ist der Nachfolger von Xerxes, das ist 465 bis 424. Ihr habt einen Einschub, ihr habt einen zeitlichen Einschub hier. Wenn ihr den nicht seht, kommt ihr völlig durcheinander. Und es geht inhaltlich plötzlich auch nicht mehr um den Tempel, sondern wenn ihr genau lest, geht es um den Wiederaufbau der Stadt. Es geht sogar um die Mauer. Und er hier, Artasaster, ist der erst sagt, ihr dürft nicht weiterbauen. Aber dann im 20. Jahr seine Regierung Nehemia losschickt. So, warum ist dieser Einschub hier im Kapitel mittendrin? Und die Antwort lautet, weil im Prinzip verdeutlicht wird. Und das Prinzip lautet, wo du deine Beziehung mit Gott baust, Vor allem da, wo du Tempel baust und Stadt baust. Wo du dafür sorgst, dass deine Anbetung, dein geistliches Leben funktioniert und dass du eine eigenständige Größe bist, die sich nach außen auch abschottet, die ein Leben der Gottseligkeit führt. An der Stelle wird es immer Widerstand geben. Und Esra macht uns deutlich, dass dieses Prinzip in diesem Kapitel, dass dieses Prinzip sich durchzieht. Über den gesamten Bereich, den er abdeckt mit seinem Buch. Überall Widerstand. Vom ersten Tag an Widerstand. Der nächste König Widerstand. Nochmal ein König Widerstand. Immer sind sie dagegen. Das ist der Hintergrund, vor dem du dein geistliches Leben leben musst, wie die Israeliten ihren Wiederaufbau. Neuanfang heißt, ich trete in eine Welt, die, und ich mag diese Uli Stein Sachen. Ja, da steht schon ein kleiner Pinguin, hält ein Schild hoch und da steht drauf, dagegen. Das ist ein Esra, ja? Das ist unser Leben, das ist ihr Leben gewesen. Du trittst in eine Welt, die sagt, ich bin dagegen, dass du das lebst. Und ich werde dir Gegenangebote machen. Ich werde schauen, dass ich dich unterwandere. Ich werde dich unter Druck setzen. Ich werde dich diffamieren. Es wird passieren. Und das Kapitel 4 belegt das. Es geht dann gut aus. Das ist ganz schön, wenn ihr weiterlest. Und ich rate euch, das dann heute Nachmittag einfach mal durchzulesen. Weil das ist ja wirklich nur, ich weiß nicht, dauert glaube ich 20 Minuten, Viertelstunde. Kapitel 5. Der Tempelbau wird unterbrochen. 521 vor Christus fängt er wieder an. Also, wenn wir dann in Kapitel 5 reingehen, liegen wir im Jahre 521 vor Christus. Der Tempelbau wird wieder begonnen. Warum? Gott schickt Propheten. Das ist die Zeit von Haggai und Zacharia. Und es geht wieder los. Kurz steht die Frage im Raum, ist das denn legitim, was ihr da tut? Dann wird noch mal ein bisschen rumgeschaut. Man erinnert sich, da war doch mal was bei Kyros. Und sie dürfen weiterbauen. Geht sogar so weit in Kapitel 6, dass Darius das Ganze ein Stückchen fördert. Das ist der damalige König. Es kommt zur Tempeleinweihung, Feier des Passas sowie der ungesäuerten Brote. Damit sind wir in Kapitel 6 angelangt und ungefähr... Also Kapitel 6, ungefähr im Jahre 516 vor Christus. 516, das ist auch eine interessante Sache, sind 70 Jahre, nachdem der Tempel zerstört wurde, 586 vor Christus, wird er wieder eingeweiht. Erster großer Block ist vorbei. Zieht sich von 537 bis ungefähr 516. Kleine Zäsur. Wir springen in das Jahr 457 vor Christus und stellen uns die Frage, wenn Anbetung, wenn mein persönlicher Umgang mit Gott quasi die erste Priorität ist eines Neuanfangs, sowohl für das Volk als auch für mich, was ist die zweite Priorität? Die dritte müsst ihr bei Nehemia lesen, da geht es um Mauern. Aber was ist die zweite Priorität? Und die zweite Priorität ist ganz eng verbunden mit dem Dienst von Esra. Esra selber ist ein Levit, Nachfahre eines unter Nebukadnezar ermordeten hohen Priesters. Seid an der Stelle ein bisschen vorsichtig, wenn ihr Esra 7 Vers 1 lest, da heißt es in nämlich Esra, der Sohn Serajas. Da muss man insofern vorsichtig sein. Seraja lebte 120 Jahre vor Esra. Ich glaube, dass hier Sohn nicht wörtlich Sohn ist, sondern der Begriff Sohn im Alten Testament kann einfach auch Nachkomme bedeuten. Man liest das manchmal in der Einführungsliteratur, dass er der leibliche Sohn von Seraja ist, aber Seraja ist 586 vor Christus gestorben und 457, das ist nochmal deutlich später, zieht Esra nach Jerusalem. Er wäre zu dem Zeitpunkt also ungefähr 586 minus 457, so über einen dicken Daumen sind das glaube ich 130 Jahre alt, das wird kaum sein. Insofern geht es hier in der Genealogie nur darum, den Anknüpfungspunkt zu finden an die Vorgeschichte. nicht zwingend alle aufzuzeigen, die in dieser Kette stehen. So, 457, Esra ist in Persien. Er ist dort irgendwie direkt an dem König dran. Und er bekommt von dem König den Auftrag, zurückzugehen. Er soll verschiedene Dinge tun. Wir lesen das alles in Kapitel 7. Er soll den Wiederaufbau des Tempels fördern. Wir merken also, es gibt einen ganz engen Bezug sowohl zum Tempel als auch zu einem zweiten Thema. Er soll das Gesetz Gottes bekannt machen, Richter und Rechtssprecher einsetzen und er soll das Gesetz lehren, beziehungsweise eine eigenständige Gerichtsbarkeit entwickeln. Wenn wir an Esra denken, dann kommen wir nicht, und wir werden uns heute Nachmittag nochmal damit beschäftigen, an dem Vers 10 vorbei. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Esra ist der Prototyp eines auf Lebenstransformation angelegten Schriftgelehrten, der sagt, ich werde studieren, ich werde dir das beibringen und ich werde dafür sorgen, dass dein Leben sich ändert. Und als dieser wird er von dem persischen König zurückgeschickt, weil der persische König merkt, ist ja schön und gut mit Juda, aber so richtig kriegen die das noch nicht auf die Reihe. Denen fehlt etwas. Es ist eine Sache, sich voller Enthusiasmus in einen Gottesdienst hineinzuwerfen und zu sagen, boah, ja, und Gebet und Opfer. Es ist eine ganz andere Sache, diesen Enthusiasmus mit einer entsprechenden, mit Tiefgang zu versorgen und auf Dauer anzulegen. Ja, mal, haha, okay. Auch mal 5 Jahre, haha. Aber was machst du mit 50? Oder wir sind jetzt hier 457, wir sind so 60 Jahre nach der Einweihung des Tempels. Ja, da geht langsam was runter. Was mache ich dann? Was ist genauso wichtig wie ein enger, persönlicher Opferumgang mit Gott? Und die Antwort lautet Lehre. Ich muss verstehen, was Gott will. Und dafür steht Esra, nicht nur im Buch Esra, sondern im zweiten Teil auch unter Nehemia. Wenn ihr Nehemia Kapitel 8 lest, werdet ihr wieder auf Esra stoßen. Auch da merkt ihr, die beiden Bücher gehören wirklich zusammen. Und er ist derjenige, der sich dann dafür einsetzt, dass das Wort Gottes vorgelesen und erklärt wird. Fantastisch übrigens. Ich mag Nehemia 8, weil es ist einfach so eine schöne Szene. Ja? Ich baue ein Gerüst, ich fange an zu lesen und zu lehren und ich mache das einfach mal einen ganzen Tag lang. Und es regnet. Toll. Also, und die Leute bleiben. Also, ganz, ganz klasse. Ja? Das ist Begeisterung. Du hast den richtigen Mann vorne stehen, der erklärt dir, wo es lang geht und es ist gut. Das heißt, einmal, ich brauche eine persönliche Beziehung für einen Neuanfang. Das zweite, damit das am Leben bleibt. Ich brauche Lehre, ich brauche Tiefgang, ich brauche jemanden, der mir einfach erklärt, was steht denn da? Weil mag ja sein, dass ich es verstanden habe, was ist mit der nächsten Generation? Was ist mit denen, die es noch nicht gehört haben? Was ist mit den Problemfeldern, wo Dinge in Vergessenheit geraten sind? Und damit endet dann auch das Buch Esra. Denn kaum ist er da mit seinem ganzen Gefolge, gibt die ganzen Geschenke des Königs ab. Da müssen wir in den letzten beiden Kapiteln, nämlich Kapitel 9 und 10 von Esra, davon hören, dass es ein Riesenproblem gibt mit Mischehen. Und jetzt wirst du sagen, super, das ist ja genau das Thema, was mich immer schon interessiert hat, Mischehen. Nein, das ist wiederum eins der Themen wie Götzenopferfleisch, die uns nur wirklich ganz peripher berühren. Wo emotional nichts hochkommt, wenn du sagst, Mischehen. Ja, bei Kinderprostitution, da kommt was hoch. Mischehen. Okay? Für die Leute damals ein Riesenproblem. Weil sie hatten sich schon einmal drauf eingelassen und waren im Götzendienst gelandet. Esra kann sagen, habt ihr nicht mitgekriegt, was Salomo macht? Ja, wo Salomo landet mit seinen ganzen Frauen, die nicht an Gott glauben? Riesenproblem. Und ihr lest Kapitel 9 und Esra geht auf die Knie und er tut Buße für das ganze Volk. Und dann, Weil er ein Gesetzesgelehrter ist, weil er Ahnung vom Wort Gottes hat. Erklärt er, was falsch gelaufen ist. Und er macht das in einer Weise, dass aus dem Volk heraus, weil sie das verstehen, der Vorschlag kommt, du, dann, es ist doch noch nicht zu spät. Lass uns doch jetzt nochmal einen Schnitt machen und mit Gott neu anfangen. Und wir merken, wie wichtig es ist, wenn man einen Neuanfang hinlegen will, diese beiden Punkte im Blick zu haben, die uns Esra zeigt. Auf der einen Seite die persönliche Beziehung zu Gott. Ich lege meinen Grundstein für meinen Tempel. Jetzt sind wir im Neuen Testament Tempel Gottes. Du musst nicht einen Grundstein legen, du bist schon Tempel. Aber 1. Petrus 2 spricht davon, dass wir uns aufbauen lassen sollen als lebendige Steine, um dieser Tempel zu werden. Dass wir geistliche Schlachtopfer als ein heiliges Priestertum bringen. Da muss etwas passieren. Da gibt es Nähe zu Gott. Im 1. Timotheusbrief heißt es, übe dich aber zur Gottseligkeit. Luther würde sagen, Frömmigkeit. Schau, dass dein Leben sich um Gott dreht. Dass diese lebendige, tiefe, persönliche, intime, dich verändernde Beziehung da ist. Schritt 1. Schritt 2. Kümmere dich um das Wort Gottes. Kümmere dich darum, dass du etwas hast, was die Wurzel deines Herzens und das Herz im Alten Testament, sehr stark das Denken, dass diese Wurzel sich immer tiefer in das Wort Gottes hineingräbt. Ich werde euch dazu heute Nachmittag noch ein bisschen mehr sagen, wie wichtig das ist. Und dann Punkt 3. Das muss dann nächstes Mal von dir kommen, wenn du neben mir machst. Wir müssen Mauern bauen. Warum auch immer. Das mag dann der nächste Referent euch erklären. Amen.
Im Kapitel 9 fand ich das sehr überraschend, dass von Esra gesagt wird, als ich die Sache hörte, zerriss ich meine Kleider und so weiter. Mhm. Man muss, wenn man das liest, davon ausgehen, also entweder kam der Esra komplett aus dem Mustschopf oder er kannte sein Volk nicht oder er hatte einen riesengroßen Abstand von allen Leuten um ihn herum, weil die Sache mit dem Mischehen ist ja auch eine alte Kiste. Die Leute sind rübergekommen, der kannte seine Leute, seinen Zug, mit dem er rübergekommen ist, der hatte Nachbarn und dann, ach, das hört sich so an, wenn man das liest, ach ja, was ganz Neues, habe ich noch nie was von gehört.
Das Problem ist,
gibt es da eine Erklärung für oder lebte der wirklich so abseits von allem, dass er nicht mitkriegt, was los war?
Also das Problem ist, dass Esra hier groß wurde und mit seinen Leuten hier rüberzieht und dass das Problem der Mischehen hier besteht.
Auch schon eine Weile da.
Das wird nicht lange gewesen sein. Also zu dem Zeitpunkt, ich habe jetzt Esra nicht so exakt vor Augen.
Du meinst, sozusagen der zweite Zug, der mit Esra kam, wir hatten das Problem nicht, das hatten die
ja, anderen. Ich glaube, dass du hier hinten, dass du es in Babylon tatsächlich nicht hattest. Du siehst das nochmal an anderen, dass die babylonischen Christen eine sehr hohe Ethik hatten. Sieht man auch bei Nehemia. Da geht es auch nochmal um die Frage Mischehen, aber auch um die Frage Sklaverei, Schuldknechtschaft. Wo Nehemia dann sauer wird und sagt, wir haben unsere Leute hier hinten freigekauft und ihr verkauft sie wieder? Was soll denn das? Also die Ethik hier, die Moral in dem Teil ist nicht hoch. Und jetzt kommt Esra rein. Ja, deswegen sage ich, ja, Begeisterung. Sagen, ha, wir wollen mit Gott. Ist eine Seite. Dem ganzen Tiefgang zu verpassen. Das, was ich an Begeisterung für Gott habe, praktisch anzuwenden auf die unterschiedlichen Bereiche meines Lebens. Was heißt denn das für meine Sexualethik? Was heißt das für meine Kindererziehung? Was heißt das für mein Arbeitsleben? Was heißt das für meine Prioritätensetzung? Was heißt das für den Umgang mit meinen kanaanitischen Nachbarinnen? Ja, das ist eine andere Schiene. Du kannst begeistert sein und komplett in die falsche Richtung laufen, weil du einfach geistlich keinen Durchblick hast. Und Esra kommt da rein, ich denke, er ist echt überrascht. Also es war halt nicht so Facebook-mäßig, wo du permanent weißt, was macht denn meine Jerusalemer Community. Ja, es gab wahrscheinlich auch wenig Briefaustausch. Wobei, du hast an einer Stelle natürlich recht, und das kann ich nicht erklären, dieses völlig gar nichts von diesem Megaproblem mitgekriegt haben. Auch wenn jetzt nicht jeder gleich einen Brief drüber schreibt, hab gerade wieder meine Kanaaniterin geheiratet. Das ist nicht schön, ja, die haben alle dunkle Augen und lange Haare und das wird vielleicht nicht passieren. Aber gar nichts mitzubekommen ist schon interessant. Ja, also ein Stückchen weltfremd oder ein Stückchen nicht ganz vor Ort schon, das muss er gewesen sein. Aber das ist natürlich leicht zu erklären, wenn man sagt, wenn der hier hinten so dicht am König dranhängt, lass den einen sehr hohen Ministerialbeamten gewesen sein. Dann ist der so zu mit anderen Dingen, dass er einfach keine Zeit dafür hat. Aber ist es eine, ich weiß es nicht. Heike.
Also der Umgang ist aus unserer Sicht natürlich auch ein bisschen befremdlich, oder? Dieses zu sagen, okay, schicken wir sie wieder zurück. Betrifft es eigentlich nur kanaanitische Frauen? Dann gab es mich ähnlich auch umgekehrt. Oder sind die dann eh weg gewesen, wenn die Frauen des kanaanitischen Mann geheiratet haben, waren die dann eh schon nicht mal an dem Platz?
Beschrieben werden wird die Frauenproblematik. Ob es das andersrum gab, kann ich dir nicht sagen.
Also für mein Feeling ist es ein bisschen unverständlich, dass das die einzige Möglichkeit war, die, ich habe es jetzt gerade nicht gelesen, aber ich glaube, samt den Kindern rauszuschmeißen, oder?
Ja.
Da konnten sich die Männer nicht irgendwie durchsetzen oder.
Nein.
Oder es wurde erst gar nicht von ihnen verlangt.
Ja, sie haben sich auf Seiten von Esra gestellt, bis auf, ich glaube, 3 Ausnahmen.
Schwierig. Also so für mich zu verstehen. Denn Gott sagt doch an anderen Stellen deutlich, wie er Ehe sieht, was die Verantwortung der Väter für ihre Kinder ist. Und dann sage ich, das waren doch deren Kinder. Weg damit.
Ja. Also was soll ich dazu sagen? Ich sehe die Spannung zwischen auf der einen Seite die Gefahr für das Volk, auf der anderen Seite das Recht der Kinder auf einen Vater. Und so blöd das jetzt klingt, weil es ist so ein bisschen wie der Spätgeborene sagt jetzt was über das, was ihn selber nicht betrifft. Mir scheint, dass man in dieser seelsorgerlichen Frage die Entscheidung so getroffen hat, weil man mehr Angst davor hatte, dass das ganze Volk kaputt geht, wenn man diese Praxis weiterführt, als dass der Schaden auf einigen Familien und jetzt auch Frauen und Kindern liegt. Das heißt ja nicht, dass sie völlig ohne Schutz und Versorgung da waren. Ja, man kann ja, das steht alles nicht da, aber man kann sich schon überlegen, dass das jetzt nicht bedeutete, sie wurden völlig mittellos in die Wüste getrieben und zum Verhungern gezwungen. Aber dass man deutlich gemacht hat, okay, wir stehen hier vor einer Entscheidung, die das ganze Volk kaputt gehen lässt, zumindest nach dem, was wir wissen, weil es immer so war und was klar gegen Gottes Gebot ist, wo wir uns wieder den Zorn Gottes zuziehen und sie kriegen richtig Angst. Sie schauen zurück und sagen, Mann, wir haben jetzt gerade mal so noch nicht mal 100 Jahre sind wir wieder im Land. Wollen wir das denn wieder fahren, das Spielchen? Und dann sagen Leute, nee, komm. Wir haben einen Riesenfehler gemacht. Lass uns nochmal einen Schnitt machen. Und dieser Schnitt kostet. Also das ist ich sehe es so ein bisschen, bei seelsorgerlichen Entscheidungen habe ich oft ein Abwägen zwischen unterschiedlichen Schutzzielen. Ich werde fast nie allen Schutzzielen gerecht. Und hier treffe ich die Entscheidung für das Volk und gegen die Familie.
Das sind andere Entscheidungen, oder? Wenn das... Also zumindest kenne ich es so, wenn jemand Ungläubiges geheiratet hat, zu einem Zeitpunkt, wo er wusste, es war falsch, da wird nie gesagt, trenn dich, oder? Treffen wir nicht andere Entscheidungen?
Richtig.
Sagen wir, das war falsch?
Nee, du hast völlig recht, wir treffen andere Entscheidungen, aber wir treffen sie klar auf der Grundlage der Schrift, weil 1. Korinther 7 an der Stelle einfach etwas ganz anderes sagt.
Das ist auch nicht so handhabbar. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, dass nicht gesagt wird, das war falsch. Aber jetzt ist es so, es wird zukünftig nicht mehr getan, aber nicht dieses Rausschmeißen, dieses Weg.
Ich meine, das hat ja auch noch eine abschreckende Wirkung. Also für das, sag ich mal, für das Volk Kanaan, die Frauen, die das vielleicht mitgekriegt haben, die haben da nicht mehr so die Männer angehimmelt und haben gedacht, nee, bevor mir das passiert, lasse ich lieber die Finger davon.
Ja, das stimmt.
Ich finde, also, das muss man auch noch verstehen. Ja. Das hat mehrere Facetten einfach.
Und wir müssen vorsichtig sein, wenn wir einen Erzähltext nehmen und jetzt versuchen, aus dem Schweigen der Schrift an der Stelle alle Beweggründe abzuleiten. Wir wissen nicht. Es ist erstmal eine Beschreibung dessen, was passiert ist. Und wir können jetzt versuchen, Argumente zu finden dafür, aber wir werden immer ein bisschen im Nebel stochern. Vielleicht ist es das, vielleicht das.
Mein Hinweis wäre noch, wir haben Altes Testament, Und das ist, wenn ich jetzt meinen Vortrag, der jetzt gleich kommt, denke, da finden wir öfters zumindest diesen Grundsatz, da hat der Sohn seinen Vater geschlagen. Da kann er es immer sagen, Entschuldigung. Und ich setze den Stein hier. Und wir würden sagen, hallo, der hat vielleicht jetzt auch Frau und Kinder, die sind dann auch ohne Vater, der wird jetzt hingerichtet. Von daher ist für mich so ein bisschen, hier ist ein Stück Altes Testament, wenn der Großteil Zeit des Neuen zu leben und dankbar. Aber da gab es manche Herzen, wenn ich an den Bann vollstrecke und solche Themen erinnere, dann finde ich mich noch relativ harmlos. Aber ich glaube, das ist Männerlogik, die ich nicht halte.
Lasst uns eine Pause machen.